investiert. Aber dieses Investment ist mit einem krassen Risiko verbunden. Das erklärt uns Peter Mathil, der ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in München.
Das sind keine Beteiligungen, weder im rechtlichen noch im eigentlichen Sinne, sondern sogenannte Darlehen, Nachrangdarlehen, also noch schlimmer als Darlehen mit einem Nachrang. Das ist ein typischer Auswuchs des grauen Kapitalmarktes, meiner Meinung nach mit das Übelste, was es gibt.
Deshalb fordert Peter Mathil auch, dass solche Nachrangdarlehen für Privatanleger generell verboten werden. Man liefert sich mit Haut und Haaren den Investoren aus, sagt er. Und wenn Unternehmen behaupten, sie steckten in einer Krise, dann brauchen sie das Geld überhaupt nicht zurückzuzahlen. Und bei der versprochenen Verzinsung läuft das laut Mathil ganz ähnlich. Wie kann das Unternehmen zahlen? Muss es aber nicht. Wäre das viele Geld, das die Menschen im Schwarzwald in Windräder investiert haben, also weg, falls die Sanierung der BayWa misslingt? Sehr wahrscheinlich, meint Fachanwalt Peter Mathil.
Und die Windräder in und um Schönberg sind nicht das einzige Projekt dieser Art. Auf der Internetseite der BayWa RE haben wir weitere Beispiele für Wind- oder Solarparks mit einer solchen Bürgerbeteiligung gefunden. Die Investoren können jetzt alle, genau wie die Aktionäre, nur hoffen, dass die BayWa die Kurve kriegt und sie dann zumindest einen Teil ihres Geldes wiedersehen.
Und noch ein wichtiger Punkt. Wenn die Sanierung schief geht, wäre das auch für die Belegschaft extrem hart. 24.000 Menschen müssten um ihre Jobs bangen, knapp 10.000 davon in Deutschland.
All das will eigentlich niemand. Die BayWa mag im eigentlichen Sinne nicht systemrelevant sein wie ganz große Banken. Trotzdem hängt viel von ihr ab.
Und da fragt man sich schon, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Die Antwort hat vielleicht auch mit Freundschaft zu tun, privater Freundschaft und Parteifreundschaft. Die CSU zum Beispiel mischt kräftig mit bei der BayWa. Eine der zentralen Figuren war der CSU-Mann Manfred Nüssel. Er saß 40 Jahre lang im Aufsichtsrat der BayWa, 23 Jahre davon als Vorsitzender. Die meiste Zeit davon war Lutz Vorstandschef und beide verstanden sich angeblich prächtig. Der Chefkontrolleur und der, den er kontrollieren sollte, waren wohl enge Freunde. Ob das stimmt, hätten wir gerne von beiden erfahren. Doch auf unsere schriftlichen Anfragen haben sie nicht geantwortet.
Außer dem Aufsichtsrat der BayWa, Monika Hohlmeier, die ist die Tochter des legendären früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Sie ist gleichzeitig Abgeordnete für die CSU im Europaparlament. Und es gibt noch einen Menschen mit so richtig Einfluss, Joachim Ruckwied. Der ist Präsident des Deutschen Bauernverbandes und früher CDU-Politiker in Baden-Württemberg.
Und Sie alle hätten die Geschäfte der BayWa kritisch begleiten sollen. Sie hätten Alarm schlagen müssen, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt. Aber Widerspruch im Aufsichtsrat war anscheinend nicht erwünscht. Nüssel selbst rühmte sich nach seiner Amtszeit damit, dass es in den 23 Jahren unter seinem Vorsitz bei allen Entscheidungen im Aufsichtsrat nicht eine einzige Gegenstimme gegeben habe. Das ist eine erstaunliche Einigkeit unter den Kontrolleuren. Auch unsere Frage, wie er denn mit abweichenden Meinungen im Aufsichtsrat umgegangen ist, wollte Manfred Nüssel nicht beantworten.
Außerdem gab es enge personelle Verflechtungen zwischen der BayWa und ihrem größten Anteilseigner. Nüssel war nämlich nicht nur jahrzehntelang im BayWa-Aufsichtsrat, sondern auch Aufsichtsratschef der Bayerischen Raiffeisenbeteiligungsgesellschaft BRB. Und die hält mehr als ein Drittel der Anteile an der BayWa. Und auch der aktuelle Aufsichtsratschef der BRB, Wolfgang Altmüller, sitzt ebenfalls im Aufsichtsrat der BayWa.
Und genau durch diese Verflechtung war auch das möglich, was wir vorhin schon erzählt haben. Dieses tolle Schlupfloch für den ehemaligen BayWa-Chef Lutz. Nur weil die BRB zugestimmt hat, konnte er direkt vom Vorstand ohne Pause in den Aufsichtsrat wechseln und hat dazu noch eine millionenschwere Abfindung kassiert.
Also, fassen wir mal zusammen. Die Schieflage der BayWa hat sehr viel Verunsicherung ausgelöst. Ob eine Rettung gelingt, ist noch nicht 100% klar. Die Hoffnung besteht jedenfalls. Ein Sanierungsgutachten kommt in einem ersten Entwurf zu dem Schluss, dass es klappen könnte. Der Umbau des Konzerns wird allerdings Jahre dauern, heißt es.
Trotzdem haben im Moment viele in Deutschland Angst um die Zukunft der BayWa. Bauern, Anleger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wer hat wie viel Schuld an den Problemen der BayWa? Das lässt sich im Moment nicht wirklich klären. Lutz selbst weist jede Verantwortung für die Schieflage von sich. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung behauptet er vielmehr, ohne den von ihm betriebenen Expansionskurs würde es die BayWa heute gar nicht mehr geben. Für die Krise macht Lutz seinen Nachfolger Pöllinger verantwortlich.
So oder so, es ist immer schlecht, wenn sich in einem Unternehmen zu viel Macht zu lange auf zu wenige Personen konzentriert.
Was also könnten wir als Lehren aus dem Fall der BayWa ziehen? Vielleicht, dass Mandate im Aufsichtsrat generell zeitlich begrenzt werden sollten, sagen wir auf 10 Jahre. Und dass es wahrscheinlich gut wäre, wenn eine Person nicht Aufsichtsratsmandate in mehreren miteinander verflochtenen Unternehmen ausüben darf. Vielleicht kommt ja auch eine Debatte in Gang über effektivere Managementkontrolle in Unternehmen. Dann hätte der Fall BayWa am Ende doch noch sein Gutes.
Wir haben übrigens bei der BayWa mal nachgefragt, ob man jetzt rechtliche Schritte gegen die langjährigen Verantwortlichen in Betracht zieht. Kann man vielleicht auf Schadenersatz klagen gegen den langjährigen Aufsichtsrat Manfred Nüssel und oder gegen Klaus-Josef Lutz, der den Wachstumskurs 15 Jahre lang durchgezogen hat? Dazu haben wir eine interessante Antwort bekommen. Der Aufsichtsrat ist, insbesondere in Zeiten wie diesen, verpflichtet, die Gründe für die aktuelle Situation der Gesellschaft umfassend zu prüfen und wird abhängig vom Ausgang dieser Prüfungen gegebenenfalls auch rechtliche Schritte einleiten.
Also könnte es durchaus sein, dass die Krise für das frühere Management noch ein Nachspiel hat.
Der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek, wie auch das hier.
Egal, was die Welt mal wieder umtreibt. Wenn sich der Alltag schwierig gestaltet. Wir versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Fakten einzuordnen. Manche Dinge zurechtzurücken. Und sie auch mal auf andere Gedanken zu bringen.
Gold für Deutschland in der Mannschaftswertung.
Wer fühlen will, muss hören. Am besten mit Ihrem Lieblingsprogramm. Und dem Radiostandard von heute. DAB Plus. Mehr Radio.
Applaus für den Beschluss der Klimakonferenz in Baku war zwar lang, aber könnte sagen, der Schein trügt möglicherweise. Die vereinbarten Zusagen seien alles andere als ein großer Wurf, das monieren Kritiker, auch Wissenschaftler. Doch mehr war nicht drin. Da fallen die Stimmen unterschiedlich aus. Wir haben es ja auch schon bei uns in den Nachrichten gehört. Die deutsche Politik schaut zum Beispiel auch auf den guten Teil der Beschlüsse. Zitat Scholz, man könne mit dem Ergebnis arbeiten. Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz, darüber sprechen wir auch gleich ganz ausführlich zu Beginn der nächsten Stunde nach Nachrichten, Wetter und Verkehr hier in der ARD-Infonacht. Auch ein Thema bei uns. Danach schauen wir in die Niederlande. Bei der Parlamentswahl vor einem Jahr hat der Rechtspopulist Geert Wilders triumphiert. Seit Sommer wird das Land von einer Rechtskoalition aus 4 Parteien regiert, die das härteste Asylrecht aller Zeiten angekündigt hat und Umweltauflagen lockern will. Da fragen sich jetzt viele, wann die Versprechen umgesetzt werden. Zum Beispiel Landwirte. Ihnen hatte Wilders Hoffnung gemacht, dass ihre Arbeit einfacher wird. Dazu gleich mehr von unserem Korrespondenten Jakob Meyer. Jetzt aber erstmal die nächsten Nachrichten.
Es ist 23 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Marion Meinka. Guten Abend. In Rumänien liegt der proeuropäische Amtsinhaber Ciolacu in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vorne. Laut Nachwahlbefragungen kommt er auf 25% der Stimmen. Weil niemand die absolute Mehrheit hat, kommt es zur Stichwahl. Auf wen Ciolacu trifft, ist noch offen. Silke Hane für WDR aktuell.
Auf Platz 2 liegt aktuell die konservativ-liberale USR-Politikerin Elena Lasconi. Sie könnte aber auch noch vom unabhängigen Kandidaten Călin Georgescu überholt werden. Georgescu vertritt antisemitische, rechtsextreme und prorussische Standpunkte. Laut den Nachwahlbefragungen liegen die Kandidaten auf den Plätzen 2, 3 und 4 nur wenige Prozentpunkte auseinander. Nicht darin berücksichtigt sind die rund 800.000 Stimmen der Auslandsrumänen. Sie könnten also entscheidend werden für die Frage, wer in die Stichwahl in 2 Wochen einzieht.
NRW-Ministerpräsident Wüst könnte rechtlichen Ärger bekommen. Er soll Werbung für ein Unternehmen gemacht haben, das sich um Entschädigungen für Hasskommentare im Netz kümmert und damit auch Geld verdient. Wüst war auf der Website der Firma SoDone mit Bild und Statement zu sehen. Ein Anwalt wirft ihm vor, dass er damit gegen die Pflicht zur Neutralität im Amt verstoßen habe. Im Kreis Wesel ist ein Mann durch eine Schussverletzung gestorben. Die Polizei sagt, dass ein Beamter gestern Abend auf ihn geschossen hatte. Die Einsatzkräfte waren wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus in Kamp-Lindfort gerufen worden. Im Treppenhaus soll der 34-Jährige die Polizisten mit einem Gegenstand angegriffen haben. Ein Polizist habe daraufhin geschossen. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat am Abend mit 2:0 gegen St. Pauli gewonnen. Damit blieben die Gladbacher zum 5. Mal in Folge ungeschlagen und stehen jetzt auf dem 6. Tabellenplatz. Vorher verlor Kiel gegen Mainz mit 0:3.
WDR aktuell aus der Region.
Die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund hat sich in der Mehrheit gegen den Werbedeal mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall ausgesprochen. Ob an dem umstrittenen Sponsoring etwas geändert wird, haben die Mitglieder damit aber nicht entschieden. Lars Faulenbach, WDR Dortmund.
Es war ein ziemlich eindeutiges Votum, das die BVB-Mitglieder heute auf der Versammlung abgaben. 556 Stimmen für den Antrag, den Werbedeal mit Rheinmetall zu missbilligen, 247 dagegen. Auch in zahlreichen Redebeiträgen wurde Kritik am Rheinmetall-Deal laut. Dieser sei mit den Grundwerten des BVB nicht vereinbar. Die Klubführung hatte den Deal verteidigt. Die Entscheidung ist nicht bindend.
Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Morgen erst freundlich, später vom Niederrhein her Regen, der sich Richtung Südwestfalen ausbreitet. Stürmische Böen. In Lüdenscheid bis 15 Grad, in Bettburg und Marl bis 16 und in Münster und Bielefeld bis 17 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A59 Düsseldorf Richtung Köln ist zwischen Düsseldorf-Garath und Monheim wegen Fahrbahnerneuerung bis nächsten Samstag gesperrt. Die A565 Meckenheim Richtung Bonn ist zwischen Bonn-Poppelsdorf und Kreuzborn-Nord wegen Bauarbeiten bis Dienstagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und die B465 Kirchheim unter Teck Richtung Münzingen ist zwischen Dettingen und Teck und zwischen Dettingen unter Teck und Oven, so, nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milad Kupay. Sie erinnern sich bestimmt, das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 hatte ja festgelegt, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. So, durch Treibhausgasemissionen und den Verbrauch fossiler Brennstoffe erwärmt sich die Welt aber, laut einem UN-Bericht, um 3,1 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Das ist die Ausgangslage gewesen für die Weltklimakonferenz, die COP29, die nun in der vergangenen Nacht nach langem Ringen zu Ende gegangen ist. Björn Blaschke mit den Ergebnissen.
Zeitweilig hatte es ausgesehen, als würde die COP29 in Aserbaidschans Hauptstadt Baku scheitern. Am Ende kam ein Kompromiss zustande. Fortan sollen vor allem die Industriestaaten bis 2035 ihre jährlichen Zahlungen auf mindestens 300 Milliarden Dollar steigern. Klimahilfen, also Geld dafür, dass auch die ärmsten Staaten wirksamen Klimaschutz finanzieren und sich an die fatalen Folgen der Erderwärmung anpassen können, durch häufigere Dürren, Stürme oder Überschwemmungen. Diese 300 Milliarden haben viele ärmere Staaten nur unter heftigem Protest akzeptiert. Zwar klingt die Summe hoch, aber die Entwicklungsländer hatten während der COP29 Beiträge von 1,3 Billionen Dollar jährlich gefordert bis 2035. Im Abschlussdokument der COP werden diese 1,3 Billionen nun als Ziel bezeichnet, ohne dass erwähnt wäre, wer es wie erreicht. Wege sollen gefunden werden in einem Prozess mit Namen Fahrplan von Baku nach Belém. Kurz, alles ist aufgeschoben bis zum kommenden Jahr, bis zur nächsten COP im brasilianischen Belém.
Wie fallen die Reaktionen aus Deutschland aus zu dem Beschluss der Weltklimakonferenz in Baku? Die Bundesregierung hat nach der Konferenz in Aserbaidschan die kleinen positiven Schritte betont. Insgesamt sind viele Politiker und Forscher in Deutschland aber mit den erzielten Ergebnissen unzufrieden. Aus Berlin, Uli Haug.
Die Ergebnisse sind unzureichend, aber wir können damit arbeiten, sagt der für Klimaschutz zuständige Minister Habeck von den Grünen. Und Entwicklungsministerin Schulze begrüßt es, dass es zumindest die Einigung auf den neuen internationalen Finanzrahmen für den Klimaschutz gegeben hat. Für die SPD-Politikerin ist es ein wichtiges Signal, dass auch andere, inzwischen reiche Länder wie China und die Golfstaaten sich finanziell am Klimaschutz beteiligen. Aus der Linken kommt Kritik an der Bundesregierung. Sie würde angesichts der Sparpläne das Versprechen nicht einhalten, bis 2025 jährlich 6 Milliarden Euro für Klimafinanzierung in armen Ländern bereitzustellen. Scharfe Kritik kommt ebenfalls vom renommierten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Direktor Edenhofer fordert für den globalen Kampf gegen die Klimakrise kleinere Verhandlungsrunden, damit es mit dem Klimaschutz vorangeht. Er rief außerdem die reichen Geberstaaten im globalen Norden dazu auf, Geld für ärmere Länder durch eine Bepreisung von Öl, Kohle und Gas zu mobilisieren. Das Geld sollte idealerweise nur fließen, wenn das Empfängerland nachweislich den CO2-Ausstoß verringert.
Und dazu der Geschäftsführer der Umweltschutzorganisation German Watch, Christoph Balz, der an der Konferenz in Baku teilgenommen hat. Mit ihm hat mein NDR-Kollege Jochen Fischer kurz vor seinem Rückflug gesprochen und ihn gefragt, ob die Beschlüsse der Konferenz für den Klimaschutz ausreichen.
Nein, das reicht dafür noch nicht aus. Es ist aber ein wichtiges Signal, dass hier doch Geld in erheblicher Größenordnung zur Unterstützung der ärmeren Länder, die jetzt ernsthaften Klimaschutz betreiben wollen oder die sich auf die immer größere Zahl von Wetterextremen einstellen müssen. Das ist aber bisher mit 300 Milliarden pro Jahr eine große Zahl. Und da ist dann noch ein Pfad gelegt worden, dass jetzt jedes Jahr nachverhandelt werden soll, durch welche neuen Abgaben und welche Finanzinstrumente das in der Zukunft erreicht werden soll.
Der Pfad, den Sie sagen, der heißt aber auch, kein Land ist verpflichtet, eine bestimmte Summe bereitzustellen. Also wie kann das gehen? Doch.
Die Industrieländer haben eine Verpflichtung auf sich genommen. Die Schwellenländer haben sich bereit erklärt, insbesondere China hat sich bereit erklärt, dass sein Anteil, der über die multilateralen Entwicklungsbanken, wo sie Kapital haben, mit dazu hineingeht, dass der auch eingerechnet wird. Also da ist ein Automatismus sozusagen dabei mit da. Sie haben sich erstmals seit Jahrzehnten dagegen gewehrt gehabt, jetzt erstmals anerkannt, dass sie...
Wir müssen einmal kurz unterbrechen für eine Verkehrsmeldung. Vorsicht bitte auf der B75 Wilhelmsburg-Hamburg-Buchholz zwischen Wilhelmsburg und Hamburg-Kornweide. Hier sind Personen, werfen hier Steine auf die Fahrbahn. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Ziele für jedes Land gibt es auch für Deutschland nicht, für Industrieländer, sondern es ist auch ein Kollektivziel für Industrieländer.
Nun gab es ja viel Kritik, dass die Reichen viel zu wenig aufbringen. Das sei ein Skandal, heißt es teilweise. Andere sprechen von Witz und Beleidigung. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu?
Ich kann diese Enttäuschung verstehen, weil es geht um die Existenz von Millionen von Menschen. Und es ist jetzt noch nicht die feste Zusage da, dass das notwendige Geld dafür aufgebracht wird, sondern es wird nur ein Teil davon auf den Tisch gelegt und für das andere ein Pfad in Aussicht gestellt, der aber erst noch verhandelt, die Instrumente entwickelt werden müssen, also wo man nicht sicher weiß, kommt das tatsächlich. Da wird noch viel an Verhandlungen kommen müssen.
Also es wird ja auch wieder eine weitere Weltklimakonferenz geben, dann im kommenden Jahr in Brasilien. Nun heißt es ja hier auf dieser Konferenz, auch Frau Baerbock hat davon gesprochen, von Machtspielen der Fossilländer. Geben Sie uns doch mal einen Einblick, wie das da zugegangen ist in Baku.
Ja, das war insbesondere, wo es dann um die Klimaziele und Energieziele, die Verhandlungen, das war ein weiteres Paket, gegangen ist. Und dort hat es im letzten Jahr einen Durchbruch gegeben, dass man sich vereinbart hat, die fossilen Energien runterzufahren. Und insbesondere Saudi-Arabien, die auch mit einem großen Teil der Königsfamilie angereist waren dazu, haben einen enormen Druck entfaltet, alles, was in diese Richtung ging, zu versuchen rauszustreichen. Am Schluss war das ein so halbseidener Kompromiss, dass dann eine ganze Reihe progressiver Länder, kleine Inselstaaten und andere, die gesagt haben, hier geht es um unsere Existenz, das können wir nicht annehmen, diesen Teil haben scheitern lassen, sodass der dann auf die nächsten Verhandlungen verschoben worden ist, dass man das nochmal wieder mit aufnimmt.
Blicken wir nochmal global auf die Klimapolitik. In den USA steht ein Regierungswechsel bevor. Wir alle wissen, dass Donald Trump von Klimaschutz weniger hält als die Vorgängerregierungen. Was kommt da auf uns zu?
Das ist ein selbstzerstörerisches Programm, was die Regierung Trump dort mit angekündigt hat. Beim letzten Mal hat er auch angekündigt gehabt, man würde die Kohle wiederbeleben. Das war einfach nicht mehr wettbewerbsfähig und ist gescheitert. Und ich hoffe, dass das für die anderen Dinge, die er jetzt vorschlägt, auch so geht, wenn Europa, wenn China, wenn viele andere in der Welt, die sich längst auf den Weg der globalen Energiewende gemacht haben, vorangehen, dann wird das ökonomisch nur Nachteile für die USA haben und nach kurz oder lang die USA auch wieder auf diesen Pfad mit einschwenken.
Soweit Christoph Balz von der Umweltschutzorganisation German Watch. Die COP29 ist also zu Ende mit schwachem Ergebnis und heftiger Kritik. Doch ist das Format Klimakonferenz dadurch gescheitert? Auf keinen Fall, findet Janina Schreiber. Hier hören Sie ihren Kommentar.
Die Meinung.
Ja, die Klimakonferenz, sie ist ein Schauspiel, das alle Jahre wieder aufgeführt wird. Und ließe man sich auf dieses Bild ein, dann wären die Bretter in der 29. Vorstellung dieses Stücks hier in Baku von Beginn an schon morsch gewesen. Aserbaidschan hat in seiner Rolle als Gastgeber nicht glänzen können. Der Präsident Ilham Aliyev wurde nicht müde, Aserbaidschans Öl- und Gasvorkommen als Geschenke Gottes zu bezeichnen und hat durch Beleidigungen dafür gesorgt, dass die französische Umweltministerin dem Klimagipfel fernblieb. Kein guter Schachzug, zumal es an politischem Gewicht hier in Baku sowieso schon mangelte. Trumps Schatten, ebenso wie die Kriege in dieser Welt, sorgten dafür, die Szenerie schon vor Beginn des Schauspiels von Baku zu verdunkeln. Auch in die Rolle des Vermittlers und Brückenbauers passte die aserbaidschanische Konferenzleitung wirklich nicht. Viel zu spät fing die Textarbeit hier an, um die verschiedenen Positionen der Länder näher aneinander zu rücken. Deshalb. Diese schwachen Abschlussdokumente sind keine Überraschung. Das war absehbar. Eine Absage an den Klimaschutz bleibt diese COP29 dadurch trotzdem. Dabei spielt sich im Hintergrund dieser Kulisse eine Grundsatzdebatte ab. Aufgeführt wird ein erbitterter Kampf zwischen einer fossilen Vergangenheit und dem Aufbruch in eine bessere, klimagerechte Zukunft. Und gerade dann gilt es, wachsam zu sein. Wir dürfen uns jetzt nicht von den Unkenrufen ablenken lassen, die jetzt laut werden und den grundlegenden Prozess der Klimakonferenzen als unnützes Schauspiel abtun. Denn dort kommt nicht grundlos die ganze Welt zusammen. Hier sitzen nicht nur die Verursacher der Klimakrise mit am Tisch, Industrienationen und Ölmultis. Hier bekommen auch die Menschen eine Stimme, für die eine 1,5 Grad wärmere Welt den Tod bedeutet. Kleine Inselstaaten, Länder Afrikas und Asiens. In keinem anderen multilateralen Forum ist das der Fall. Wenn wir jetzt dieses Format begraben, nur weil es an Umsetzung mangelt, ist es, als würden wir das ganze Drama der Klimagerechtigkeit von der großen Bühne fernhalten wollen. Die Konferenzen sind wie ein Spiegel, den wir uns einmal im Jahr vorhalten. Nur weil das, was wir darin sehen, hässlich ist, dürfen wir nicht die Augen davor verschließen. Klar muss dieser Spiegel dringend geputzt werden, fossile Lobbyistinnen und Lobbyisten mindestens kennzeichnen, Konferenzleitungen nicht mehr in die Hände von Petrostaaten geben. Das Problem bleibt aber auch dann. Wir müssen unseren Kurs auf eine fast 3 Grad wärmere Welt dringend ändern. Und das Pariser Abkommen hat die Prognose da verbessert, um ein ganzes Grad. Das zeigt doch, Klimakonferenz ist sicher keine Unterhaltung, sondern eher ein langatmiges Drama. Doch anders als im Theater muss dieses Klimadrama nicht mit einer Katastrophe enden. Dazu müssen wir aber bereit sein, den Fans fossiler Energien den Kampf anzusagen. Gerade im Rahmen der Klimakonferenzen.
Die Meinung war das von Janina Schreiber. Bei der niederländischen Parlamentswahl vor einem Jahr hat der Rechtspopulist Geert Wilders triumphiert. Seit Sommer wird das Land von einer Rechtskoalition aus 4 Parteien regiert, die das härteste Asylrecht aller Zeiten angekündigt hat und Umweltauflagen lockern will. Nun fragen sich viele, wann die Versprechen umgesetzt werden. Zum Beispiel die Landwirte. Ihnen hatte Wilders Hoffnung gemacht, dass ihre Arbeit einfacher wird. Jakob Meyer.
In diesem Stall stehen die jungen Kühe von Bauer Rob Winches, 130 besitzt er insgesamt. Aus ihrer Milch wird Käse für den deutschen Markt gemacht, sagt er, garantiert gentechnikfrei.
Dus onze melk wordt kaas van gemaakt die voor de Duitse markt bestemd is, omdat wij dus ook gecertificeerd vrij zijn van de genetisch gemodificeerde voedermiddelen.
Rob Winches ist Landwirt aus Überzeugung und aus Tradition. In diesem Jahr hat er den Hof vollständig von seinen Eltern übernommen. Das Haus aus rotem Backstein, die Ställe und 50 Hektar Land zum Futteranbau in der Provinz Nord-Brabant, gleich hinter der Grenze zu Deutschland. Felder, Wiesen, Wälder unter dunkelgrauen Wolken. Wenn die Sonne durchkommt, erstrahlen die Blätter in Rot, Orange und Hellgrün. Rob Winches wollte nie etwas anderes werden, sagt er, weil es das Schönste ist, was es gibt.
Omdat het mooiste is wat er is.
Aber die niederländischen Landwirte haben ein Problem. Sie sind zu produktiv. Vor 5 Jahren hat das höchste Verwaltungsgericht die Regierung verdonnert, endlich gegenzusteuern und EU-Grenzwerte einzuhalten. Bauer Winches setzt auf die neue Regierung, die den Landwirten viel versprochen hat. Besonders eine der 4 Koalitionsparteien, die Bauer-Bürgerbewegung.
Als je kijkt naar wat ze opgeschreven hebben in een
Das Koalitionsprogramm ist viel positiver als das, was wir von früheren Regierungen gewohnt waren. Auch in der Stickstoffpolitik gibt es den Ansatz für eine realistischere Politik. Aber auch die neue Landwirtschaftsministerin Femke Wiersma räumt ein, dass es zu viele Rinder, Schweine und Hühner gibt. Die Ministerin betont: Letztlich liegen der Geschäftsbetrieb und der Umgang mit der Gülle auch in der Verantwortung des Unternehmers selbst. Femke Wiersma hat auf Umwegen zur Landwirtschaft gefunden. Ihren früheren Ehemann, einen Milchviehhalter, lernte sie bei der niederländischen Ausgabe von Bauer sucht Frau kennen. Wiersmas Partei, die BBB, ist durch Frust und Wut der Landwirte über Umweltauflagen der früheren Regierung groß geworden, die erst sehr wenig und dann plötzlich ganz viel von der Branche forderte. Im Wahlkampf hat die BBB mächtig dagegen Stimmung gemacht. In der Regierung klingt sie jetzt deutlich leiser. Das neue Kabinett schiebt Probleme vor sich her, sagt der Politikwissenschaftler Tom Lauerse von der Universität Leiden. Auch die Lösung der sogenannten Stickstoffkrise. Das liegt natürlich daran, dass man einerseits die Ziele erreichen will, andererseits aber versucht, wirklich schmerzhafte Maßnahmen zu vermeiden. Und man sieht, dass die Regierung das immer mehr aufschiebt, weil die Lösung, die sie will, einfach nicht machbar ist.
Es kann gut sein, dass es letztendlich sehr schlimm für die Bauern ausgeht,
sagt Maja Verbüch vom Deutschland-Institut Amsterdam.
Das kann schon noch ein ganz großes Thema werden in den nächsten Wochen und Monaten.
Das größte Thema der neuen Rechtsregierung ist die Migrationspolitik. Sie hat das härteste Asylrecht aller Zeiten angekündigt. Dafür steht der Sieger der Parlamentswahlen vor einem Jahr, der Rechtspopulist Geert Wilders. Wählerinnen und Wähler haben seine Partei der Freiheit, PVV, zur mit Abstand stärksten Kraft gemacht, in einem Bündnis mit 3 anderen Mitte-Rechtsparteien. Noch nie waren die Niederlande so rechts und Wilders ist stolz darauf. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages im Mai sagt er:
Beschreibe Geschiedenis vandaag.
Wir schreiben heute Geschichte. Auch meine Partei PVV kommt ins Kabinett, ins Zentrum der Macht und darauf sind wir enorm stolz. Wir wurden von der größten Opposition zur größten Regierungspartei. Die Niederlande werden sicherer und die Sonne wird wieder scheinen. Tatsächlich ist das Wetter nicht spürbar besser geworden, seitdem die neue Rechtsregierung in Den Haag im Amt ist. Um sie bilden zu können, muss Wilders versprechen, ihr selbst nicht anzugehören. Um den versprochenen Rechtsruck zu schaffen, will die niederländische Regierung aus dem europäischen Asylrecht aussteigen. EU-Kommissarin Ylva Johansson belehrt sie, das sei laut den EU-Verträgen nicht möglich.
It's not possible according to the treaty.
Das Vorhaben von Wahlsieger Wilders scheitert, einen Asylnotstand auszurufen, um Gesetze teilweise am Parlament vorbei beschließen zu können. Rechtsexperten äußern Bedenken und der Koalitionspartner NSC zieht nicht mit. Stattdessen plant die Regierung nun, Teile Syriens für sicher zu erklären und Flüchtlinge dorthin zurückzuschicken. Kommunen werden nicht mehr verpflichtet, Flüchtlinge unterzubringen. Und ab dem 9. Dezember gelten Grenzkontrollen, was der Geschäftsführer der deutsch-niederländischen Handelskammer Günter Gülker kritisch sieht. Schließlich ist unser Nachbar im Nordwesten der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Europa.
Laut den Branchenverbänden haben wir mehr als 100.000 Lkw, die jeden Tag die Grenze passieren in beide Richtungen. Und wenn dann die Grenzen richtig geschlossen sind, hat das Folgen. Auch da gibt es Untersuchungen, dass eine verlorene Stunde, Lkw-Stunde, rund 100 Euro dann ausmacht. Dann sprechen wir über Verluste von 10 Millionen pro Tag oder hochgerechnet dann 2,5 Milliarden pro Jahr.
Premierminister Dixhoff soll diese Politik nach außen vertreten und die Regierung zusammenhalten. Dixhoff kommt ohne politische Erfahrung ins Amt. Vorher war er Geheimdienstchef. Er gehört keiner der Koalitionsparteien an, verfügt also über keine Hausmacht.
Er wird ständig getrieben von Geert Wilders, manchmal übrigens auch von den anderen Parteien. Er hat nicht nur mit seinem Kabinett zu tun, das irgendwie zusammenhalten muss, aber auch mit den Fraktionsvorsitzenden von diesen vier Parteien, die ja nicht in seinem Kabinett sind, sondern nur im Parlament. Und das macht es natürlich auch ganz kompliziert.
Ende vergangener Woche zerbricht die niederländische Regierung fast. Am Streit darüber, wie Kabinettsmitglieder auf die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam reagiert haben. Ministerpräsident Hof erklärt danach, es gebe genügend Vertrauen im Kabinett, um gemeinsam weiterzumachen. Offen bleibt, wie lange noch.
Bad Liebenstein, das ist eine kleine Stadt in Thüringen. Dort steht ein altes Bergwerk, das geflutet wurde. Die Stadt will dieses Bergwerk nun als Energiespeicher nutzen und braucht für die Prüfung Fördergelder von Bund und Land. Aber ab diesem Punkt beginnt es schwierig zu werden und das liegt nicht an dem Projekt. Jan Breuer mit der ganzen Geschichte.
Michael Brotführer war bis Ende Juni Bürgermeister von Bad Liebenstein. Der jetzige Landrat des Wartburg-Kreises kennt den Energiestollen nur zu gut und deshalb fällt es ihm sichtlich schwer, beim Thema Finanzierung des Projektes die politisch korrekten Worte zu finden.
Wenn wir so langsam in Deutschland weiterarbeiten, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass eine Energiewende viel zu lange dauert und am Ende gar nicht so stattfindet, wie das vielleicht gewünscht war.
Bad Liebenstein, Ortsteil Steinbach, mitten im Thüringer Wald nahe dem Rennsteig. Am Rand des Dorfes laufen gerade Bergbauarbeiten. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bauverwaltungsgesellschaft gräbt im alten Bergwerk einen neuen Entwässerungsstollen oder fährt auf, wie es im Fachjargon heißt. Die Grube drohte überzulaufen. Mehr als 5 Kubikmeter Wasser fließen schon jetzt ab pro Stunde. Wasser, das im Bergwerk eine konstante Temperatur hat. Daraus entwickelte sich eine Idee, die Markus Malsch, CDU-Landtagsabgeordneter aus Steinbach, so zusammenfasst.
Ich möchte gerne prüfen lassen, dass, ob wir aus dem Wasser, was also auch permanent nachläuft in dem Bereich, ob wir so viel Energie entziehen können oder ob wir oder überhaupt eine gewisse Menge entziehen können, dass wir danach ein Nahwärmenetz für Steinbach bauen können.
Ein Nahwärmenetz für den Ort im Zuge der Energiewende. Eine Idee, die im Rathaus von Bad Liebenstein offene Ohren findet. Erster Schritt auf dem Weg dorthin, eine Machbarkeitsstudie. Experten sollen klären, welches Potenzial steckt tatsächlich im warmen Grubenwasser. Kosten dafür knapp 70.000 Euro.
Die Stadt Bad Liebenstein kann diese 70.000 nicht finanzieren,
sagt Oliver Schröder, der Bauamtsleiter. Die Stadt hat deshalb einen Antrag auf Förderung gestellt, gesetzeskonform bei Bund und Land im November 2023. Die Thüringer Aufbaubank antwortet zuerst. Im März liegt der Landesanteil von 35% der Fördersummen zur Finanzierung bereit. Aus Berlin kommt ein Schreiben der Zukunft Umweltgesellschaft, einem Unternehmen also, das für das Bundeswirtschaftsministerium Förderanträge bearbeitet. Was dort zu lesen steht, bremst die Euphorie erheblich rund um den Energiestollen.
Nach Rückmeldung vom Bund ist wohl aber die Antragstellung so immens gewesen, dass das nicht bearbeitet werden kann.
Im Juli folgt ein weiteres Schreiben der ZUG. Der Antrag sei in der Prüfungsphase. Man bitte um kleinere Korrekturen, etwa beim Förderbeginn, denn der 1. April sei nicht mehr zu halten, steht dort zu lesen. Generell aber könne Bad Liebenstein mit der Finanzierung rechnen, wenn man noch ein bisschen Geduld aufbringe. Oliver Schröder.
Also die Bundesförderung, die kommt allerdings erst im nächsten Jahr. Das Problem ist, dass der Bewilligungszeitraum von der Thüringer Aufbaubank im März endet, wenn der vom Bund sozusagen beginnt.
Könnte also sein, die Berliner Fördergelder stehen dann zur Verfügung, wenn die aus Erfurt verfallen. Für Markus Malsch, den Landtagsabgeordneten, ist das nur schwer zu verdauen. Zumal ein anderer Weg, ebenfalls vom Unternehmen Zukunft Umweltgesellschaft, verbaut ist. Denn würde der Bund die Mitfinanzierung der Machbarkeitsstudie ablehnen, könnte der Freistaat einspringen. Laut Landeshaushaltsordnung ist das möglich. Nur die Absage aus Berlin kommt nicht.
Sie sagen, sie können nichts absagen, was sie noch gar nicht geprüft haben. Und wir müssten jetzt praktisch bei der Thüringer Landesregierung versuchen, das Ganze um ein Jahr zu verlängern. Die hat aber eine Haushaltssperre in dem Bereich und sagt, wir können es gar nicht verlängern.
Und so bleibt als einzige Alternative nur die Neubeantragung der Thüringer Fördergelder. Dazu muss der Landtag den Haushalt für 2025 allerdings erst einmal verabschiedet haben, was wohl nicht vor Februar geschehen wird. Sollte es dann noch entsprechende Förderprogramme geben und rechnet man den Prüfungszeitraum der Thüringer Aufbaubank von etwa 4 Monaten hinzu, könnte die Finanzierung der Machbarkeitsstudie zum Steinbacher Energiestollen im Juli kommenden Jahres endgültig gesichert sein.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Das war kein guter Spieltag für die Teams im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga. Die aktuell letzten 5 haben allesamt verloren. Am Sonntag auch die beiden Aufsteiger. Der FC St. Pauli um Abwehrspieler Hauke Wahl unterlag bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 und bleibt weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz.
Tja, die Niederlage tut weh. Es ist, jedes Spiel ist aber extrem wichtig, um Punkte zu sammeln. Und heute haben wir es wieder nicht geschafft. Ich finde, dass wir von der Leistung her grundsätzlich im Soll sind, aber es geht nicht um Leistung, es geht um Punkte. Und ich finde, da hätten wir viel mehr Punkte auch schon verdient gehabt. Dann haben wir aber auch einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Aber wir müssen jetzt nicht alles auf links ziehen, nur weil wir hier 2:0 verloren haben.
Und Gladbach? Die Borussia von Trainer Gerardo Seoane steht nach 5 Spielen ohne Niederlage schon auf Platz 6.
Vor allem freut es mich auch für unsere Zuschauer, für die Mannschaft, dass sie jetzt schon das 5. Resultat mit Punkten aneinanderreiht. Und ja, die Position in der Tabelle ist eine Momentaufnahme. Mir als Coach ist das wichtiger, dass wir weiterhin dranbleiben und eine Entwicklung nehmen, die in die richtige Richtung geht.
Keinen Schritt vorwärts gemacht hat Holstein Kiel. Der Aufsteiger aus dem Norden verlor zu Hause mit 0:3 gegen Mainz. Ina Kast war dabei.
Vor allem für Kiels Abwehrspieler Armin Gigovic war es ein bitteres Spiel. Er wurde nach einer halben Stunde eingewechselt und verursachte nur wenige Minuten später einen Handelfmeter. Den verwandelte Jonathan Burkhardt souverän zum zwischenzeitlichen 2:0. Zuvor hatte Nadim Amiri die Gäste aus Mainz bereits in der 12. Minute durch einen platzierten Rechtsschuss in Führung gebracht. Ex-Kieler Jessung Lee machte mit seinem Kopfballtreffer in der zweiten Halbzeit das 3:0. In dieser Form werden die Kieler den Klassenerhalt nicht schaffen. Sie bleiben Tabellenvorletzte. Mainz dagegen ist auswärts weiterhin ungeschlagen und nun ganz nah dran an den europäischen Rängen.
In der zweiten Liga hat Kaiserslautern mit 3:2 gegen Braunschweig gewonnen und Magdeburg setzte sich mit 1:0 in Regensburg durch. Und der Hamburger SV sucht einen neuen Trainer. Der Klub hat sich nach 5 sieglosen Pflichtspielen in Folge und dem Abrutschen auf Platz 8 von Steffen Baumgart getrennt. Wer sein Nachfolger wird beim HSV, steht noch nicht fest. Erstmal übernimmt interimsweise der bisherige Co-Trainer Merlin Polzin. Es war ein perfektes Auftaktwochenende in die Weltcup-Saison für die deutschen Skispringer. Jede Menge Podestplätze und zum Abschluss gab es in Lillehammer nochmal Platz 2 für Pius Paschke und einen Doppelsieg bei den Frauen. Martin Thiel fasst das Wochenende zusammen.
5 Wettkämpfe, 3 Siege und insgesamt 7 Podestplätze für das deutsche Team. Maßgeblich beteiligt ein Oldie, dem man das nicht unbedingt zugetraut hätte, aber Pius Paschke lieferte ab. Sieg mit dem Mixteam, Sieg im ersten Einzel und Platz 2 im zweiten Einzel. An den Stammplatz auf dem Siegerpodest könnte er sich gewöhnen.
Wir gehen mir gerne jetzt Wochenende auf Siegerehrung, hätte kein Problem damit.
In Gelb als Weltcup-Führende geht es auch für Katharina Schmid weiter. Auch sie lieferte auf ihrer Lieblingsschanze in Lillehammer ab und steuerte zum Teamerfolg noch die Plätze 2 und 1 dazu.
Ich habe mich mega auf den Auftakt gefreut, Lillehammer. Dass es ganz so gut läuft, hätte ich jetzt noch nicht erwartet, aber habe mich riesig gefreut, ja.
Die Frauen waren sogar noch stärker als die Männer, denn auch Selina Freitag landete 2-mal in den Einzelspringen auf dem Siegerpodest. 2-mal hinter Katharina Schmid, die ihr den ersten Weltcupsieg vor der Nase wegschnappte.
Wenn es jemand anders gewesen wäre, dann wäre es natürlich noch mal ärgerlicher gewesen, aber ich habe nicht meine besten Sprünge gemacht, deswegen war es vollkommen verdient.
Die starken, fast überragenden Leistungen machen Mut.
In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin mit 33:29 gegen Stuttgart gewonnen. Der HSV Hamburg setzte sich mit 28:27 gegen Erlangen durch. Und noch ein Blick auf die Top-Teams der deutschen Eishockey-Liga. Meister Eisbären Berlin hat mit einem deutlichen 6:3 gegen Iserlohn die Tabellenführung gefestigt. Mannheim setzte sich mit 1:0 gegen Bremerhaven durch. Köln gewann 5:1 gegen Düsseldorf und mit dem gleichen Ergebnis schlug Ingolstadt Wolfsburg. Alle Ergebnisse in der Übersicht und die Tabelle finden Sie jederzeit auf sportschau.de und in der Sportschau-App.
Der Sport war das mit Hendrik Lückhoff.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Juliette Groß. Während das Ergebnis der Weltklimakonferenz bei Umweltschützern und Entwicklungsländern mit deutlicher Enttäuschung aufgenommen wurde, äußern sich viele Politiker etwas optimistischer. Bundeskanzler Scholz sagte, das Ergebnis sei nicht perfekt, aber damit könne man weiterarbeiten. Die Beschlüsse von Baku unterstützten Entwicklungsländer beim Klimaschutz. Die Konferenz in Aserbaidschan endete mit einem Kompromiss. Er sieht vor, dass vor allem Industriestaaten ihre Klimahilfen für ärmere Länder bis 2035 auf jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar erhöhen. Wer im Internet nach einer neuen Mietwohnung sucht, hat im vergangenen Jahr in den großen Städten deutlich mehr bezahlen müssen als vor 9 Jahren. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linken Abgeordneten Lai hervor. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Am stärksten sind die Mieten im Vergleichszeitraum in Berlin gestiegen. Sie haben sich zwischen 2014 und 2023 verdoppelt bei Erst- und Wiedervermietungen über Internetinserate. Von 8,10 Euro pro Quadratmeter auf durchschnittlich 16,35 Euro. Spitzenreiter unter den größten deutschen Städten ist weiterhin München. Dort lag der ermittelte Quadratmeterpreis im vergangenen Jahr im Schnitt bei 20,59 Euro. Ein Plus auch von fast 50% im Vergleich zu 2014. Die Mietpreisbremse funktioniere nicht, kritisiert die linken Abgeordnete Karen Lai.
Die Präsidentschaftswahl in Rumänien wird wahrscheinlich in einer Stichwahl entschieden. Im ersten Wahlgang liegt nach aktuellen Prognosen der bisherige Ministerpräsident Ciolacu von den Sozialdemokraten in Front. Er kommt aber wohl nicht auf genügend Stimmen für einen Sieg in der ersten Runde. Auf Platz 2 liegt die Chefin der oppositionellen Mitte-Rechtspartei Lasconi. Die Stichwahl wäre am 8. Dezember. Die Schweizerinnen und Schweizer haben in einer Volksabstimmung gegen den Ausbau ihres Autobahnnetzes gestimmt. Eine knappe Mehrheit votierte gegen die geplante Erweiterung der Autobahnen. Aus Genf, Katrin Hondel.
Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 45%. Grüne und sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker feierten das Referendum als historischen Erfolg für die Verkehrswende. Der Autobahnsieg, so heißt es bei den Grünen, sei ein ökologischer Großerfolg. Nun müsse mehr in öffentliche Verkehrsmittel investiert werden. Auto Schweiz, der Schweizer Verband der Autoimporteure, bedauerte nach der Abstimmungsniederlage ein, wie es hieß, Ausspielen von Schiene gegen Straße.
Das Wetter in Deutschland. In der Nacht meist bewölkt, Tiefstwerte von West nach Südost plus 13 bis minus 3 Grad. Morgen zunächst oft freundlich, von Westen her Wolken mit etwas Regen. Höchstwerte 5 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Dienstag an den Alpen Schnee, ansonsten von Westen her Regenschauer bei 4 bis 11 Grad. Mittwoch im Südosten länger heiter, im Nordwesten neuer Regen bei 4 bis 12 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A59 Düsseldorf Richtung Köln ist zwischen Düsseldorf-Garath und Monheim wegen Fahrbahnerneuerung bis nächsten Samstag gesperrt. Die A113 Autobahnzubringer Dresden-Neukölln Richtung Schönefeld. Die Einfahrt Schönefeld Süd ist nach einem Unfall gesperrt. Und die A565 Meckenheim Richtung Bonn ist zwischen Bonn-Poppelsdorf und Kreuz Bonn-Nord wegen Bauarbeiten bis Dienstagabend in beiden Richtungen gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milat Kupay. Die Schweizerinnen und Schweizer haben Nein gesagt zum Ausbau ihrer Autobahnen. Eine knappe Mehrheit lehnte bei der Volksabstimmung die von der Regierung geplante Erweiterung des Autobahnnetzes ab. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 45%. Grüne und sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker feierten das Referendum als historischen Erfolg für die Verkehrswende. Katrin Hondl.
Jubel bei den Schweizer Grünen. Eine Mehrheit von genau 52,7% hat bei der Volksabstimmung mit Nein gestimmt. Die Schweizerinnen und Schweizer wollen also keinen Ausbau ihres Autobahnnetzes. Die Grünen sprechen von einem historischen Sieg für die Verkehrswende. Den, wie sie sagen, übertriebenen, überholten und überteuerten Autobahnausbau symbolisieren sie auf ihrer Abstimmungsparty mit großen Dinosaurierfiguren.
Die Bevölkerung hat heute ganz klar gesagt, sie ist bereit für die Verkehrswende. Das heißt, nicht mehr die Autobahnen ausbauen, weil man weiß, mehr Straßen heißt mehr Verkehr, mehr Stau, mehr Lärm, sondern die Alternativen in den Agglomerationen, gute ÖV-Linien, bezahlbare ÖV-Linien.
So Lisa Mason, die Präsidentin der Schweizer Grünen. Im Lager der Autobahnausbau-Befürworter herrscht dagegen Katerstimmung und auch Erstaunen über den Ausgang des Referendums. Fabio Regazzi ist Parlamentarier der Mitte-Partei und hat als Co-Präsident des Ja-Komitees für die Erweiterung des Autobahnnetzes geworben.
Ich hätte ein solches Ergebnis nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Vor einigen Jahren hätten wir eine solche Abstimmung locker gewonnen. Jetzt wahrscheinlich, es gibt einen möglichen Wandel in der Bevölkerung. Und wenn es so ist, dann müssen wir natürlich die nötigen Schlüsse ziehen.
Thomas Hurter, Präsident des Automobilclubs Schweiz und Abgeordneter der Schweizerischen Volkspartei SVP, forderte nach der Abstimmungsniederlage, nun statt des Autobahnausbaus mehr in den Unterhalt der Straßen zu investieren. Es komme nicht in Frage, sagte er, den öffentlichen Verkehr stärker zu subventionieren. Ähnlich äußerte sich FDP-Präsident Thierry Burkhardt im SRF-Radio.
Wir haben jetzt die Folge, dass wenn wir die Nationalstraße nicht ausbauen, dass der Verkehr ausweicht in die Dörfer und Städte. Und das kann nicht das Ziel sein. Die Gegnerschaft hat jetzt einfach gesagt, wir müssen mehr ÖV investieren. Das tun wir bereits, 28 Milliarden. Nächste Session werden wir 16 Milliarden sprechen, allein für den Unterhalt. Also so einfach, wie das die Gegnerschaft dargestellt hat, geht es halt eben nicht. Aber ich bin jetzt sehr gespannt auf die Konzepte, die uns von dieser Seite präsentieren werden.
Ob dieser Schweizer Abstimmungssonntag tatsächlich einen historischen Erfolg für die Verkehrswende bedeutet, wird sich noch zeigen. Klar ist, die Debatten über die Mobilität der Zukunft werden in der Schweiz Fahrt aufnehmen.
Wirtschaft.
Es ist eine riesige Rabattschlacht und sie beginnt immer früher. Seit Wochen werden wir Verbraucher ja überschwemmt mit Werbung für vermeintliche Superschnäppchen rund um den Black Friday in 5 Tagen. Auswertungen der Vorjahre zeigen, ja, viele Artikel sind wirklich günstiger in dieser Zeit, aber die Ersparnis ist viel kleiner, als die meisten glauben. Was dahinter steckt, das erklärt Jörg Marksteiner.
Black Week, Black November, Black Deals, Black Warm-Up und Pre-Black Friday Sales. Bei so vielen Rabattversprechen wird manchen fast schon schwarz vor Augen.
Ich finde das Angebot an sich gut. Ich finde, Black Friday kann aber auch ziemlich überfordernd sein. Ich meine, es ist dann immer sehr viel Angebot auf einmal und natürlich eine gute Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Aber ich finde, es kann auch ein bisschen stressen.
Es ist nicht nur ein Gefühl, dass die Werbung zum Black Friday jedes Jahr früher anfängt. Preisstudien belegen, dass die Händler ihre Rabattaktionen tatsächlich immer weiter vorziehen, sagt Florian Kriegel vom Preisvergleichsportal Idealo.
Das beobachten wir seit Jahren, dass der Black Friday, also der eine Tag, sich schon längst auf den ganzen November ausgedehnt hat.
Kriegel wertet seit Jahren aus, wie sich die Preise von rund 10.000 Artikeln rund um Black Friday entwickeln.
Unsere Analyse hat gezeigt, 66% sind am Black Friday günstiger als im Oktober, also als im Vormonat. Aber über die Hälfte der untersuchten Produkte sind bereits an einem anderen Tag im November am günstigsten.
Das Ziel der Händler ist klar. Sie wollen das Black Friday-Budget Budget der Kunden möglichst frühzeitig abgreifen, damit es nicht in anderen Läden landet. Denn es geht um viel. Für 5,9 Milliarden Euro werden die Kunden diesmal rund um Black Friday einkaufen, schätzt der Handelsverband. Das können die Händler nicht ignorieren. Sie müssen die Rabattschlacht quasi mitmachen, ob sie wollen oder nicht, sagt Professor Michael Schleusener, Preis- und Marketingfachmann an der Hochschule Niederrhein.
Dieses Event ist so groß geworden und ausgerollt, das kennt jeder. Viele Menschen planen da teilzunehmen und viele wollen dann auch dezidiert bestimmte Käufe tätigen. Also man würde sich quasi aus dem Spiel nehmen.
Denn oft sind das vorgezogene Weihnachtseinkäufe oder verschobene Anschaffungen und keine zusätzlichen Einkäufe. Für die Händler bedeutet das, sind sie an Black Friday nicht dabei, fehlt ihnen später Umsatz. Die Folge?
Ich versuche halt, Black Friday mitzumachen, werblich auf jeden Fall, gleichzeitig aber meine Preisreduzierung so klein wie möglich zu halten, vielleicht auch mal große Discounts anzubieten, aber auf einzelne Produkte dann nur. Wir sehen auch, das sind dann eher Produkte, die vielleicht nicht die absoluten Topseller, gerade die aktuellsten Produkte sind.
Das deckt sich im Kern mit den Auswertungen mehrerer Preisvergleichsportale. Sie kommen seit Jahren zum gleichen Ergebnis. Ja, rund um Black Friday sind tatsächlich rund 65% der Artikel billiger, aber die Ersparnis ist meistens viel kleiner als erwartet. Florian Kriegel von Idealo.
Wenn man sich den Durchschnittsrabatt über alle untersuchten Produkte mal genauer anschaut, ist das wie in der Voranalyse auch wieder ungefähr nur 6%.
Natürlich, bei sehr teuren Artikeln können auch wenige Prozente lohnen, weil das direkt einige 100 Euro ausmacht. Und der Rabatt schwankt auch, je nach Kategorie. Die Werbung verspricht zwar oft minus 30, 40 oder 50%, doch das ist im Grunde oft ein Trick, sagt Daniela Berg vom Vergleichsportal günstiger.de.
Oftmals haben Händler hier die UVP als Vergleichswert herangezogen und das ist ein Wert, der gar nicht mehr der aktuellen Marktlage entspricht.
Denn die UVP, die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller, ist ein theoretischer Preis, der sowieso nur selten verlangt wird. Wichtiger ist, was hat der Artikel zuletzt tatsächlich im Handel gekostet und wie viel billiger ist er jetzt? Das können Kunden leicht herausfinden. Praktisch alle Vergleichsportale bieten dafür kostenlos Preisverlaufskurven, wo sich der reale Marktpreis der vergangenen Monate einfach nachschauen lässt. Eine Schnäppchengarantie bietet der Black Friday nämlich nicht, trotz aller reißerischen Werbung.
Lukas Flöter gilt als bekanntester Insolvenzverwalter Ostdeutschlands. Seine Kanzlei hat die Insolvenzen von Air Berlin, von Esprit oder Unistar betreut. Die Aufzählung steht für eine Entwicklung, die etwas über den Zustand der deutschen Wirtschaft aussagt. Die Zahl der Firmenpleiten nimmt zu. Mit Lukas Flöter hat mein MDR-Kollege Ralf Geißler gesprochen und ihn zu Beginn gefragt, wie schlimm es wirklich steht um den Zustand der deutschen Unternehmen.
Ja, wir haben eine Zunahme, auch eine deutliche Zunahme von Insolvenzfällen. Man muss aber etwas relativieren, denn wir kommen aus der Corona-Zeit mit historischen Niedrigstinsolvenzzahlen. Warum war das so? In der Corona-Zeit waren die Insolvenzanmeldepflichten ausgesetzt. Es gab viel Staatsgeld und deswegen gingen die Insolvenzzahlen drastisch nach unten. So, und um Ihre Frage zu beantworten, ja, seit dieser Zeit starke Zunahme. Wenn wir es aber vergleichen mit historischen Höchstständen in Deutschland, die Jahre 2003, 2004, später dann die Finanzkrise, sind wir immer noch in einem sehr vernünftigen Niveau unterwegs. Und wir rechnen jetzt 2024 mit ungefähr 22.000 Unternehmensinsolvenzen. Ja, das ist viel, aber da kennen wir viel höhere Zahlen.
Jetzt sagten Sie, es ist trotzdem so, es ist deutlich mehr an Insolvenzen als während der Corona-Pandemie. Bedeutet das denn für eine Kanzlei wie Ihre, dass Sie jetzt auch deutlich mehr Arbeit haben und während der Pandemie haben Sie sich ja alle gelangweilt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich hätte beinahe gesagt, schön wäre es, wenn wir auch mal ein paar ruhige Jahre gehabt hätten. Nein, hatten wir nicht. Wir sind auch eine Kanzlei, die vor allen Dingen große Insolvenzfälle, aber eben auch große Sanierungs- und Restrukturierungsfälle bearbeiten. Und die gab es sogar in der Corona-Zeit. Ein Beispielsfall, wir sind mit der Condor durch die Corona-Pandemie gegangen, also der Airline Condor. Und das hat natürlich so eine Kanzlei wie unsere auch stark beschäftigt. Es gibt aber durchaus Insolvenzverwaltungskanzleien, die sich ausschließlich mit kleineren Insolvenzverfahren beschäftigen. Ich glaube, die haben schon in den Jahren da einen spürbaren Umsatz- und Auftragsrückgang gespürt.
Jetzt haben Sie mir eine schöne Brücke gebaut, weil ich habe mich im Vorfeld tatsächlich gefragt, wie verdienen Insolvenzverwalter eigentlich ihr Geld? Weil sie übernehmen ja die Geschäftsführung von Firmen, die ja pleite sind und versuchen, die zu retten, aber da ist ja in der Regel gar nichts mehr da. Also wie können Sie Ihr Büro unterhalten?
Insolvenzverwalter werden bezahlt aus der sogenannten Insolvenzmasse. Also das Vermögen, was am Schluss noch da ist. Und Unternehmen gehen zwar in die Insolvenz, aber das heißt ja nicht, sie sind komplett vermögenslos. Dann ist ja noch etwas da, nämlich die sogenannte Insolvenzmasse. Und aus dieser Insolvenzmasse bekommt der Insolvenzverwalter für seine Arbeit einen Anteil, also letztlich eine Provision für das, was am Schluss an die Gläubiger ausgeschüttet wird. Je mehr der Insolvenzverwalter an die Insolvenzgläubiger ausschüttet und je besser er die Gläubiger befriedigt, desto mehr verdient er auch selbst.
Aber wie viel bekommen Sie denn dann? Weil das ist ja trotzdem dann Geld, was fehlt für die Rettung des Unternehmens.
Da gibt es eine insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung. Und da kann man gestaffelt, das ist so ähnlich degressiv wie bei der Steuer, dass man von den ersten 10.000 Euro einen größeren Betrag erhält und von den letzten, je nachdem wie hoch die Insolvenzmasse ist, die Kurve flacht nach oben stark ab, kriegt man eben dann nur noch einen Mini-Anteil. Das setzt das Gericht fest. Also das Gericht, was den Insolvenzverwalter einsetzt, bestimmt dann auch über eine Festsetzung nach diesem System die Höhe der Vergütung des Insolvenzverwalters.
Jetzt haben Sie sich ein bisschen um die Frage gedrückt, wie viel Prozent ist es denn? Also wo geht das los und wie hört das auf? Kann man das sagen?
Von den ersten 35.000 Euro der Insolvenzmasse bekommt der Insolvenzverwalter 40%. Das ist ja viel, flacht dann aber sehr, sehr schnell ab auf bis zu 0,2%.
Jetzt sind Insolvenzverwalter, habe ich so im Kopf, in Deutschland überwiegend Juristen und gar keine Betriebswirte. Woran liegt das? Also hat sich das so ergeben oder Sie müssen ja auch ein bisschen betriebswirtschaftliches Wissen mitbringen?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Deshalb, weil wir werden erstens von Gerichten und damit Richtern eingesetzt. Das sind auch Juristen. Der zweite Grund ist, das Insolvenzverfahren ist ein Teil des Zivilrechts, also auch letztlich ein Teil der Zwangsvollstreckung. So, das ist auch was Juristisches. So. Dritter Punkt, wenn Sie sich die Paragraphen der Insolvenzordnung ansehen und sehen, wie komplex auch ein solches Insolvenzverfahren abgearbeitet werden muss, müssen Forderungen eingezogen werden, es müssen Sicherungsrechte geprüft werden, es müssen sogenannte Insolvenzanfechtungen geltend gemacht werden. Also wenn jemand im Vorfeld aus diesem Unternehmen Geld rausgezogen hat, dann kann und muss das der Insolvenzverwalter auch wieder zurückholen. Das ist schon sehr, sehr juristisch geprägt. Und deswegen beschäftigen wir auch in unserem Büro überwiegend Juristen, aber haben eben auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Betriebswirte, die dann auch diese betriebswirtschaftliche Seite abdecken. Und das relativiert wiederum auch so ein bisschen die Insolvenzverwaltervergütung, weil jeder Insolvenzverwalter ist natürlich nur so gut wie sein Team. Und wir beschäftigen hier mehr als 100 Menschen. Und das ist natürlich eine Vergütung, die dann auch die gesamte Kanzlei oder die Tätigkeit der gesamten Kanzlei abdeckt.
Jetzt habe ich gelesen, dass in Deutschland im Grunde genommen jeder Insolvenzverwalter werden kann. Ist das tatsächlich so und warum?
Das stimmt. Jede natürliche Person, so steht es im Gesetz, die geeignet ist, kann zum Insolvenzverwalter bestellt werden. Das können Sie sein, das kann mein Friseur sein, das kann theoretisch jeder Mensch sein. Das kommt eben daher, dass wir im Vorläufer unserer heutigen Insolvenzgesetze, das ist die Insolvenzordnung, und die hatte einen Vorläufer, das war die Konkursordnung von 1899. Und da hatte natürlich der damalige Gesetzgeber ganz andere Unternehmen vor Augen, die pleite gehen können. Das waren die kleinen Einzelunternehmer, der Schornsteinfeger, der Bäcker von nebenan, Einzelkaufleute, die ab und zu mal pleite gehen. Und da hatte der Gesetzgeber nicht vor Augen, dass dann hochqualifizierte Anwaltskanzleien die abwickeln, die gab es damals noch gar nicht. So, und da hat der Gesetzgeber gedacht, da reicht eben dann auch ein Einzelkaufmann oder ein Wettbewerber oder vielleicht auch ein Einzelanwalt, wenn es mal ganz schwierig wird, der eben dieses Unternehmen abwickelt. Und die damaligen Konkurse waren auch komplett auf Zerschlagung ausgerichtet. Und zerschlagen ist, ehrlich gesagt, relativ einfach. Die Komplexität entsteht eben erst, wenn ich Unternehmen fortführe und versuche zu sanieren, zu erhalten.
Aber trotzdem ist es tatsächlich also heute immer noch so, dass jeder Mensch Insolvenzverwalter werden kann. Er muss letztlich nur in Anführungsstrichen einen Richter finden, der sagt, ich bestelle dich zum Insolvenzverwalter für dieses insolvente Unternehmen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Sie haben ja gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Finden Sie das gut, dass das immer noch so ist, oder würden Sie sich schon wünschen, dass es mehr Beschränkungen für diesen Berufszugang geben sollte?
Das ist natürlich eine theoretische Gefahr, dass jetzt mein Friseur für Air Berlin bestellt wird. Weil es hat sich natürlich über Jahrzehnte in der gelebten Praxis herausgestellt, dass das Gerichte natürlich nur Menschen zum Insolvenzverwalter bestellen, die sich mit sowas auskennen. Gleichwohl hat der Gesetzgeber sich genau dazu Gedanken gemacht und hat gesagt, das ist ja irgendwie ein bisschen schräg, was da im Gesetz steht und was, wie es tatsächlich gelebt wird. Und darüber macht sich gerade der Gesetzgeber zur Stunde sozusagen Gedanken und entwickelt ein Berufsrecht für Insolvenzverwalter, wo er solche Kriterien festlegt und konkret ausgestaltet.
Aber finden Sie es gut oder würden Sie sagen, freier Zugang, freier Beruf, wie beim Journalisten letztlich, kann auch jeder werden, finden Sie besser?
Dass man den Rahmen festlegt, ist für mich völlig in Ordnung. Ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich momentan in Deutschland andere Probleme als jetzt das. Aber vielleicht im Sinne von Rechtssicherheit und Vertrauen kann es, glaube ich, nicht schaden, dem auch noch einen besseren rechtlichen Rahmen zu geben.
Wie oft gelingt es Ihnen, dass die Firma danach irgendwie weiter bestehen kann? Kann man das sagen?
Bei großen Unternehmen passiert das ja oft. Also die großen Unternehmen, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten betreut haben, da geht es immer weiter. Bei kleinen bis mittleren Verfahren ist es anders. Da ist Insolvenzrecht eben dann doch auch sehr oft ein einfaches Marktausscheiden, ein Marktaustrittsverfahren, was betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich vollkommen sinnvoll und auch notwendig ist für eine funktionierende Marktwirtschaft, dass eben Unternehmen, die kein gesundes Geschäftsmodell haben, aus dem Markt ausscheiden müssen, um nicht andere Unternehmen zu gefährden. Und das war ja genau unsere Sorge in der Zeit der Aussetzung der Insolvenzanmeldepflichten in der Corona-Pandemie-Zeit, dass wir eben da gesagt haben, wenn ich breitflächig und über lange Zeiträume diese für die Volkswirtschaft und Marktwirtschaft wichtige Insolvenzanmeldepflicht aussetze, kreiere ich Zombie-Unternehmen. Und diese Zombies machen mir den Markt kaputt.
Jetzt sagten Sie es eingangs, diese Insolvenzregelungen aus der Corona-Zeit sind weggefallen. Deswegen sind auch die Insolvenzen deutlich spürbar angestiegen. Zum Schluss würde ich gerne noch mal den Bogen zum Anfang schlagen. Rechnen Sie denn damit, dass es noch weiter nach oben geht? Oder denken Sie, man hat jetzt ein Niveau erreicht, bei dem es wahrscheinlich bleiben wird?
Ich glaube, das wird noch ein bisschen weiter steigen. Es wird keine Welle, erst recht kein Tsunami werden. Aber wir werden schon noch eine weiter steigende Zahl von Insolvenzen sehen.
Der Insolvenzverwalter Lukas Flöter im Gespräch mit meinem MDR-Kollegen Ralf Geißler. Kultur. Oskar Schindler wurde zum Synonym für Menschlichkeit im Nationalsozialismus. Doch welche Rolle spielte seine Frau Emilie Schindler? Als betrogene Ehefrau wurde sie von vielen belächelt. Eine Dokumentation im Ersten erinnert jetzt an die Geschichte einer vergessenen Heldin, die furchtlos und mutig Juden rettete.
Ich glaube, wir haben sie viel zu wenig geehrt. Viel zu wenig.
Emilie Pelzel, geboren 1907 im heutigen Tschechien, ehemals Mähren, Tochter von Landwirten.
Ihre Familie zählt dort zu den Sudetendeutschen. Mit dem Anbau von Getreide bringen ihre Eltern es zu beachtlichem Wohlstand.
Mit 20 lernt sie Oskar Schindler kennen, verliebt sich, heiratet ihn nur Monate später.
Sie beschreibt das ja immer als eine reine Liebesheirat.
Was sie für eine Liebesheirat hielt, begann bereits im ersten Jahr zu bröckeln.
Schindler, damals ein umtriebiger Geist, erwies sich als untreuer Ehemann. Seine Geschäfte liefen mäßig. Er ließ sich auf die Liaison mit den Nazis ebenso ein wie auf Spionagearbeiten für das deutsche Amt. Wohlhabender Fabrikant wurde er erst durch die Gunst der Nazis und durch den Krieg.
Unser Betrieb war von elektrischen Stacheldrahtzäunen umgeben. Über 250 SS-Angehörige bewachten uns. Ich lebte in ständiger Angst. Die SS könnte entdecken, dass wir die Juden schützten und ernährten.
Wer war sie also, Emilie Schindler, geborene Pelzel? In jedem Fall sehr viel mehr als nur die Ehefrau von Oskar Schindler, dessen Wirken durch Steven Spielbergs Film weltweit bekannt wurde. Sie hingegen kommt darin kaum vor. Drei kurze Szenen, eine Randfigur, mitnichten.
Ich glaube, dass sie eine sehr starke Frau
auch in der Ehe war, die sich dann einfach arrangiert hat mit dem, wie es war, weil sie den Status als Ehefrau auch nicht in Frage stellen wollte.
Insbesondere gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, so zeigt es die ARD History-Folge, setzte sie sich für die Rettung der jüdischen Zwangsarbeiter und Gefangenen ein, während Oskar auf Geschäftsreisen war, eine Augenzeugin.
Und dann sind wir zu den Waggons gegangen, da war ich dabei.
Emilie erklärt der SS, die Gefangenen würden als Arbeiter in der Fabrik benötigt. Im Kampf um den Sieg zähle jede Kugel.
Zu den Überlebenden gehörte der damals kleine junge Michael.
Einige konnten noch selbst laufen. Andere wurden getragen. Wir wurden in einen großen Raum mit Duschen gebracht, aus denen warmes Wasser kam. Ich hatte nicht geglaubt, jemals wieder warmes Wasser zu spüren.
Die Schindlers verließen Deutschland nach dem Krieg. Während Oskar nur kurze Zeit bei ihr in Argentinien blieb, lebte sie dort bis zu ihrem Tod 2001 in San Vicente.
Einem kleinen argentinischen Dorf, 50 Kilometer von Buenos Aires entfernt.
Sie lebte dort ganz allein. Niemand erinnerte sich mehr an sie.
Was sich durch diese ARD-History-Folge ändern kann. Emilie Schindler, Ehefrau von Oskar, stellvertretend für eine ganze Generation Frauen, die im Schatten ihrer Männer Heldenhaftes vollbrachten.
Emilie Schindler erhält zahlreiche Auszeichnungen. In Israel wird sie als eine Gerechte unter den Völkern geehrt. Und Argentinien macht sie zur Ehrenbürgerin.
Ich werde sie nie vergessen. Ich hatte das Glück, sie zu kennen. Sie rettete 1200 Juden und einen Argentinier.
Norbert Kunze über Emilie Schindler, die vergessene Heldin. Die Doku finden Sie aktuell im Stream in der ARD Mediathek.
Standpunkte.
Mehr als zwei Wochen lang wurde verhandelt beim Klimagipfel in Baku. Jetzt gibt es eine Einigung. So richtig glücklich ist mit dem Kompromiss aber eigentlich niemand. Deshalb fallen die Bewertungen in den Medien auch weitgehend kritisch aus. Unter anderem in der Rheinpfalz aus Ludwigshafen.
Formal ist die 29. Klimakonferenz nicht gescheitert. Dass manch Teilnehmer dies bereits als Erfolg verbucht, sagt viel über das Format aus. Worauf sich die knapp 200 Staaten in Aserbaidschans Hauptstadt Baku am Ende geeinigt haben, ist ein Minimalkompromiss. Nicht einmal ein Bekenntnis zur Reduktion von Treibhausgasemissionen findet sich im Abschlussdokument.
Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt:
Tatsächlich hatten die Vertreter der ärmsten Staaten die Konferenz zwischenzeitlich verlassen. Sie wussten warum. Dass sie am Ende den Minimalkonsens mitgetragen haben, hat nur einen Grund. Sie wollten ein Scheitern von COP29 verhindern und so den Prozess überhaupt am Laufen halten. Was am Ende von den Zusagen bleibt, wird sich zeigen. Die Gefahr, dass ganze Regionen infolge des Klimawandels unbewohnbar werden und sich Konflikte um knapper werdende Ressourcen und Fluchtbewegungen verstärken, ist mit der diesjährigen UN-Klimakonferenz weiter gewachsen.
Etwas drastischer formuliert ist das Straubinger Tagblatt.
Nach uns die Sintflut. So heißt offenkundig die Maxime vieler Politikerinnen und Politiker rund um die Welt. Machen wir uns nichts vor. Das bedeutet nichts anderes als vor uns die Sintflut.
Ob die nächste Weltklimakonferenz in einem Jahr daran etwas ändern kann, das bezweifelt zumindest die Märkische Oder-Zeitung.
Im November 2025 werden sich also wieder 10.000 Teilnehmer versammeln und zum ständig weiter steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre ihren eigenen Flugbeitrag leisten. Man wird feststellen, dass die versprochenen Gelder nicht fließen, dass sich die USA an gar keine Regeln mehr halten und China, Saudi-Arabien sowie weitere Golfstaaten immer noch als Entwicklungsländer gelten, die zwar den Planeten verschmutzen, aber nicht zahlen müssen.
Der Standard aus Wien regt deshalb an, dass sich in Zukunft vor allem diejenigen treffen, die tatsächlich an Klimaschutz interessiert sind. Und auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung schlägt solche neuen Formate vor.
Dafür müssen noch stärker Koalitionen der Willigen gebildet werden, die dann aber auch ihre Handels- und Geopolitik strikt damit verknüpfen müssen. Andererseits wird es dann wohl alle paar Jahre doch noch eine Zusammenkunft aller UN-Staaten geben müssen, um den Druck auf die Klimasünder nicht ganz abreißen zu lassen. Wichtiger aber dürfte dabei sein, sie mit einem erfolgreichen Wirtschaftssystem zu konfrontieren, für das man weder Kohle noch Öl braucht. Wer diesen Beweis nicht erbringen kann, hat künftig nichts mehr in der Hand.
Es gibt auch Stimmen, die noch Hoffnung haben für das Format der Weltklimakonferenz, zum Beispiel die Stuttgarter Zeitung.
Für die entschlossene Abkehr von fossilen Energien braucht es zwei Grundvoraussetzungen: Zusammenhalt und Mut. Zusammenhalt, weil die Erderwärmung alle und jeden betrifft. Dagegen hilft nur Gemeinschaft, nicht Feindschaft. Trotz aller Konflikte zu einem gemeinsamen Abschluss zu finden. Zumindest damit waren die Verhandler in Baku der Welt ein wichtiges Vorbild. Zusammenhalt hilft, den Mut zu finden, unmissverständlich nach vorne zu gehen. Umso wichtiger, dass die COP in Brasilien 2025 dem Tanker neuen Schub verleiht. Wo könnte das besser gelingen als in der Lunge der Welt, der langsam die Luft ausgeht?
Und das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Johannes Zuber. Ampel zerbrochen, der Wahlkampf eröffnet und die SPD setzt erneut auf Olaf Scholz als Kandidaten. Wie beschädigt ist Olaf Scholz jetzt zum Wahlkampfstart durch die Querelen der Ampel? Ein Thema gleich bei uns.
Es ist 0 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Abend. Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien zeichnet sich ein enges Ergebnis ab. Gut 80% der Stimmen sind ausgezählt. Der proeuropäische Amtsinhaber Ciolacu und der rechtsradikale Kandidat Georgescu liegen vorn. Weil voraussichtlich keiner die absolute Mehrheit holt, kommt es im Dezember zur Stichwahl. Silke Hane für WDR aktuell.
Georgescus Positionen gelten als äußerst radikal. Rumänische Medien bezeichnen ihn als Faschisten. Den für den Holocaust in Rumänien verantwortlichen Diktator Ion Antonescu hatte Georgescu früher als Held bezeichnet. Er vertritt außerdem pro-russische Positionen und ist gegen die NATO-Mitgliedschaft Rumäniens. Umfragen hatten nicht vorhergesehen, dass er um den Einzug in die Stichwahl mitkämpfen würde. Analysten rechnen damit, dass ein sicheres Ergebnis erst im Laufe des Montags feststehen könnte. Ausschlaggebend könnten die Stimmen der Auslandsrumänen werden, die bisher noch nicht ausgezählt wurden.
Die russische Regierung will offenbar mit einem neuen Gesetz Menschen dazu bringen, in den Krieg zu ziehen. Wer sich jetzt für den Kampfeinsatz verpflichtet, bekommt Kreditschulden erlassen in Höhe von bis zu umgerechnet 91.000 Euro. Russland braucht neue Soldaten im Angriffskrieg gegen die Ukraine und hat schon öfter mit Geld gelockt. Viele junge Russen sind verschuldet. In Großbritannien und Irland hat ein Sturmtief für Hochwasser gesorgt. In Wales hat ein Bezirk in 48 Stunden fast so viel Regen abbekommen wie sonst im ganzen Monat. Im Norden des Landes kam ein Mann ums Leben. Laut Berichten wurde er von den Wassermassen eines Flusses erfasst. Insgesamt gab es in England, Schottland und Wales mehr als 100 Hochwasserwarnungen. Vor dem Eishockeyspiel zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Teams gekommen. 5 Menschen wurden verletzt, darunter ein Polizist. Mehrere Fans waren nahe der Deutzer Freiheit in Köln aufeinander losgegangen.
WDR aktuell aus der Region.
In Kamp Lindford ist ein Mann gestorben, nachdem ein Polizist ihn angeschossen hatte. Die Beamten waren wegen einer Ruhestörung gerufen worden. Maja Gräf für WDR aktuell.
Als die Einsatzkräfte am betroffenen Mehrfamilienhaus ankamen, soll ein 34-Jähriger sie unvermittelt schon im Treppenhaus mit einem Gegenstand attackiert haben. Ein Polizist schoss auf den Angreifer und verletzte ihn lebensgefährlich. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo er am Sonntagmorgen seinen Verletzungen erlag. 3 Polizisten wurden bei dem Einsatz ebenfalls verletzt. Aus Neutralitätsgründen hat die Kripo Duisburg die Ermittlungen in dem Fall übernommen.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht trocken, teils stürmische Böen bei 14 bis 7 Grad. Tagsüber erst aufgelockert, später regnerisch. Dazu in Warburg 15 Grad, in Aachen 16 und in Düsseldorf 17. Am Dienstag viele Wolken bis 12 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A9 Nürnberg Richtung München ist zwischen Lenting und Ingolstadt Nord nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A59 Düsseldorf Richtung Köln ist zwischen Düsseldorf-Garath und Monheim wegen Fahrbahnerneuerung bis nächsten Samstag gesperrt. Die A565 Meckenheim Richtung Bonn ist zwischen Bonn-Poppelsdorf und Kreuz-Bonn-Nord wegen Bauarbeiten bis Dienstagabend in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milat Kupay. Tagelang ging es drunter und drüber bei der SPD. Nach Pistorius Verzicht auf die Kanzlerkandidatur steht die Partei vor der Aufgabe, Scholz als besten gemeinsamen Kandidaten auf die Wahlkampfbühne zu stellen. Ganze Landesverbände hatten das in der vergangenen Woche aber anders gesehen. Als eine Shitshow bezeichnete es sogar der Vorsitzende der Jungsozialisten Philipp Thürmer. Jetzt soll der Kanzler also heute offiziell als Kanzlerkandidat nochmal nominiert werden. Wie beschädigt ist Scholz zum Wahlkampfstart durch die Diskussion und auch Skepsis innerhalb der SPD? Das hat mein Kollege Matthias Deiß im Bericht aus Berlin den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, gefragt.
Seit Donnerstagabend, seitdem klar ist, dass Boris Pistorius ja nicht zur Verfügung steht und unser Kanzler auch unser Kanzlerkandidat ist, bekomme ich fast stündlich Rückmeldungen, auch von meiner eigenen Parteibasis hier in Rheinland-Pfalz, die sagen, gut, dass jetzt entschieden ist und jetzt geht's ab in den Wahlkampf mit Olaf Scholz und morgen tagen ja die Gremien der SPD, da wird es ein klares Ergebnis geben. Also ist dieses Nichtwollen dann damit auch beendet? Und was das Votum der Bürgerinnen und Bürger angeht, das ist ja das Relevante. Das wird am Tag der Bundestagswahl erfolgen. Und das ist das einzig relevante Votum. Nicht Umfragen, sondern die Bundestagswahl selbst. Und da bin ich sehr zuversichtlich.
So leicht lasse ich Sie nicht davonkommen, Herr Schweitzer, denn die Bürgerinnen und Bürger, das wissen Sie, hätten sich einen anderen SPD-Kandidaten gewünscht. Der ARD-Deutschland-Trend, das sind ganz frische Zahlen, die kommen von dieser Woche, zeigen nochmal, Boris Pistorius war Olaf Scholz im direkten Vergleich absolut enteilt. Aber auch im Vergleich zu den Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten der anderen Parteien ist Olaf Scholz abgeschlagen, sogar hinter Alice Weidel. Wie erklären Sie denn den Wählern, dass Ihr Wille bei der Kandidatenauswahl der SPD nicht zählt?
Also zunächst mal muss man sagen, wir haben einen Kanzler und er ist auch folgerichtig der natürliche Kanzlerkandidat der SPD. Und natürlich ist der Kanzler im Gegensatz zu allen anderen, die Sie genannt haben, die ja vielleicht noch gar nicht in politischer Verantwortung sind oder in Kabinettsverantwortung sind. Das heißt, die letzten 3 Jahre, die ja schwierige Jahre und herausfordernde Jahre in der deutschen Politik waren, die wären auch sehr stark mit ihm verbunden. Aber mit ihm ist eben auch verbunden, dass er weiß, worum es geht und dass er Nerven hat wie Drahtseil. Das hat er in dieser Woche gezeigt. Das ist eine gute Grundlage, um auch in schwierigen Zeiten zu zeigen, jetzt geht es wirklich auch nicht um Umfragen, sondern um das tatsächliche Votum. Und Politik besteht aus der Betrachtung von Alternativen. Und wenn ich mir anschaue, dass Olaf Scholz nun wirklich erfahren ist. Wie bitte?
Die hätten Sie gehabt, die Alternative mit Boris Pistorius.
Aber die Entscheidung ist jetzt getroffen. Und alle sind glücklich damit, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wurde. Und wenn ich über Alternativen spreche, mit Blick auf die Bundestagswahl, dann geht es jetzt nicht mehr um innerparteiliche Alternativen. Die innerparteiliche Diskussion ist beendet. Sondern es geht darum, wer führt dieses Land in die Zukunft. Und da gibt es mit Friedrich Merz jemanden, der nun wirklich gar keine politisch-administrative Erfahrung hat. Ich sage immer gern, jeder Ortsvorsteher in Rheinland-Pfalz hat mehr Regierungserfahrung als Friedrich Merz. Und das ist der Kanzlerkandidat der Union in schwierigen Zeiten. Darüber wird auch zu reden sein in den nächsten Wochen.
Eine Rückspiegelfrage habe ich noch, dann gehen wir nach vorne. Lars Klingbeil wollte reinhören in die Partei, hat er gesagt, und hat die Debatte deshalb laufen lassen. Saskia Esken wollte ja schon viel früher entscheiden, konnte sich aber nicht durchsetzen. Wer ist denn schuld für dieses Desaster von beiden?
Naja, es ist doch zunächst mal so, dass eine Parteiführung auch die Aufgabe hat, eine Debatte auch ja ein ganzes Stück auch passieren zu lassen. Wenn diskutiert wird im Volk, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch in der Partei, dann kann man die Diskussion nicht abwürgen. Dann muss man sie führen. Wichtig ist, dass man die Debatte dann auch beendet mit einem Ergebnis. Das ist am Donnerstag passiert. Von mir aus hätte es auch ein paar Tage früher passieren können, aber es ist nun eben so gewesen. Und wenn Sie mich fragen, Wie geht es jetzt weiter? Dann ist für mich ganz entscheidend, dass alle miteinander im Präsidium, Parteivorstand sagen, Olaf Scholz ist unser Kanzler und unser Kanzlerkandidat und jetzt wollen wir auch in die Auseinandersetzung gehen.
Ja, schön, dass Sie sich die Fragen schon selber stellen. Ich frage Sie in der Tat, wie es jetzt weitergehen muss, Herr Schweizer. Was erwarten Sie denn jetzt von Olaf Scholz? Sicherlich, dass die Umfragen schnell steigen, aber auch einen anderen Auftritt, wie das der JUSO-Vorsitzende am Wochenende getan hat?
Ja, bin ich übrigens von JUSO-Vorsitzenden gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, was wir jetzt brauchen und worauf die SPD, aber auch die Menschen Anspruch haben, ist, dass wir den besten Olaf Scholz sehen, den wir bekommen können. Wir brauchen jetzt auch einen kämpferischen, einen kämpfenden Olaf Scholz. Die Zeit der Moderation in einer schwierigen Ampelkoalition ist jetzt vorbei. Sie ist vorbei. Und jetzt brauchen wir den starken Olaf Scholz, der auch zeigt, wohin er das Land bringen will. Und ich glaube, da darf uns niemand unterschätzen, darf auch niemand Olaf Scholz unterschätzen. Wir sind am Ende als SPD das Comeback-Kind der deutschen Politik. Und Olaf Scholz hat da einen wesentlichen Anteil. Schauen Sie sich an, 2021 hat er schon mal einen riesen Abstand aufgeholt und ist am Ende Kanzler geworden. Ich glaube, das steckt in ihm drin und wir wollen ihn dabei unterstützen.
Soweit der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer im Interview im Bericht aus Berlin. Nach langen und zähen Verhandlungen ist die Weltklimakonferenz in der vergangenen Nacht zu Ende gegangen. Auch wenn es letztlich zu einer Einigung kam, gab es am Ende ein wenig Lob und viel Kritik. Die vereinbarten Hilfen seien zu klein, sagen vor allem die Entwicklungsländer. Auch Klimaforscher finden die Beschlüsse bei weitem nicht ausreichend. Janina Schreiber mit einer Bilanz.
Erst stundenlanges Nachsitzen, dann warten bis tief in die Nacht und plötzlich, um kurz vor drei in Baku, geht alles ganz schnell. In wenigen Sekunden nur lässt der aserbaidschanische Konferenzleiter Mukhtar Babayev den Hammer in seiner Hand nach unten schnellen. Mindestens 300 Milliarden US-Dollar jährlich sollen Industrienationen ab 2026 an Entwicklungsländer zahlen.